Almwirtschaft und gelenkte Weideführung, was ist damit gemeint? Was müssen Hirtinnen und Hirten können? Woran wird in der Forschung und Ausbildung zur Alm gearbeitet? Über diese und weitere Fragen zur Almwirtschaft sprechen wir heute. Herzlich willkommen beim Podcast AgrarScience Wissen Kompakt der HPLV Rampach-Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich freue mich, dass ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuseher, auf die Alm mitnehmen darf. Weil eine gut bewirtschaftete Alm im alpinen Raum und vor allem auch in Österreich sehr wichtig ist. Ich freue mich, meine Kollegin, Frau Diplom-Ingenieurin Maria Neiner im Podcast begrüßen zu dürfen. Denn Maria ist sehr erfahren, was das Thema Almwirtschaft betrifft. Neben und auch in ihrem Studium hat Maria auf Almen gearbeitet. Sie hat Projekte betreut, Filme gemacht und bringt jetzt auch ihre Expertise an der HPLV Rampach-Gumpenstein ein. Liebe Maria, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, danke für die Einladung.
Maria, wie ist deine Liebe zur Alm eigentlich entstanden?
Das ist gar nicht so eine leichte Frage. Ich denke, ich habe das schon einfach von Kindheit ein bisschen mitgenommen, weil ich bin auf dem Hof aufgewachsen.
Wo kommst du her?
Aus dem Dungau.
Okay.
Und habe da irgendwie schon natürlich den Kontakt gehabt mit den Tieren und meine Eltern haben auch einen Alm am Betrieb, also irgendwo kommt das sicher schon mit aus der Kindheit.
Was habt ihr für Tiere gehabt?
Also meine Eltern haben Kühe und Gas und sie produzieren auch Käse und machen Direktvermarktung im Lungau eben, genau.
Und im Sommer auf der Alm gewesen?
Im Sommer waren bei uns sind nur die Jungviecher auf der Alm, das heißt halt, die werden quasi aufgeschickt und meine Eltern gehen dann ein, zweimal in der Woche schauen und einfach zur Kontrolle.
Okay.
Genau. Und ich habe dann während dem Studium war ich in Norwegen und habe ein Auslandssemester gemacht. Und
wo hast du studiert?
An der Universität für Bodenkultur war ich. Okay. Habe dort Agrarwissenschaften und später ökologische Landwirtschaft studiert im Master. Und im Zuge dessen war ich eben in Norwegen und habe ein Auslandssemester gemacht und wollte das dann noch verlängern über den Sommer und dann habe ich ein bisschen umgeschaut und dann bin ich auf dieser Alm gelandet in Norwegen.
In Norwegen auf einer Alm, genau. Im Sommer?
Genau.
Und das war, was waren da für Tiere um? Eine Milchalm oder ein
Jungvieh? Es war gemischt, also wir haben Schaf gehabt, es waren glaube ich 300 Schaf, wenn ich mich richtig erinnere, und ein paar Kühe. Und es war halt auch Tourismus dabei.
Okay.
Und meine Aufgabe waren hauptsächlich die Tiere. Also ich habe gemolchen und Butter gemacht und Joghurt und ein bisschen Käse gemacht. Und das haben dann das restliche Personal haben das dann quasi in der Gastwirtschaft verkauft.
Und wie ist dann weitergegangen?
Und dann war meine Liebe schon geweckt zur Wirtschaft irgendwie. Es hat mir einfach gefallen. Und dann bin ich in die Schweiz gekommen. Und dort habe ich das erste Jahr gemeinsam mit einer Bäuerin mit ihr am Hof gearbeitet oder auf der Alm. Und im Jahr drauf habe ich eigentlich dann schon Selbstverantwortung übernommen und habe mir ein Team gesucht und bin dann irgendwie jeden Sommer auf die Alm gegangen. Ja.
Und das hast du mehrere Sommer gemacht?
Also insgesamt war ich 11 Sommer auf der Alm.
Und ist die Verarbeitung oder ist das Betreuen der Tiere im Zentrum gewesen oder eher die Verarbeitung der Produkte und das Ausschenken und
Nein, Ausschenken habe ich dann tatsächlich nicht mehr gemacht, weil das liegt mir einfach nicht so. Und ich wollte wirklich nur mit den Tieren arbeiten und habe dann auf die meisten Almen, wo ich war, habe ich behirtet und auch gesenkt. Also okay. Wir haben halt gemolchen, Käse gemacht und angefangen habe ich eben mit Kühe hauptsächlich, aber ich bin dann relativ schnell auf die Gas gekommen.
Das heißt, auf der Alm waren dann die Gas im Zentrum?
Ja, also da haben wir noch gemischt gehabt, Gas und Kühe, und dann habe ich nochmal eine Kuralm gemacht und dann war ich wirklich nur mal bei Gas.
Okay.
Also genau, und den letzten Sommer, den ich gemacht habe, habe ich dann in Österreich gemacht, in Tirol, und das war dann mit Schaf.
Und da war ein Forschungsprojekt mit involviert, oder?
Genau, also das ist eins von den Tiroler Almprojekte, die vom Land Tirol gefördert werden. Und da ist unter anderem Rampach-Gumpenstein auch dabei mit einer Forschungsbegleitung.
Genau. Wenn man, du arbeitest auf der Alm auch mit Hunden, oder? Du kannst mit denen gut umgehen. Du hast da einen Film, ist gedreht worden über dich.
Das ist nur ein kurzer Beitrag, genau. Ja, ich finde, gerade wenn man mit kleinen Wiederkäuern arbeitet, sind die Hunde sehr wichtig. Mhm. Also mit Herdenschutzhunden habe ich noch nie gearbeitet, aber mit den Hütehunden, mhm. in dem Fall mit Border Collies. Mhm. Und letztes Jahr hat da das Büro Alpe zum Beispiel auch das untersucht, wie viele Meter die Hunde machen. Und mein Hund zum Beispiel hat täglich 5000 Höhenmeter gemacht. Das muss man sich okay. mal auf der Zunge zergehen
das
lassen.
Ist, ja, das ist Tour und, de France.
Genau. Und das halt in einem extrem steilen Gelände. Also der war dann schon sehr gefordert. Und man muss halt auch denken, was heißt, wenn ich den Hund nicht mit habe, dann muss ich nämlich die Arbeit selber machen.
Aber du wirst auch einige Höhenmeter gemacht haben, oder?
Ich habe in dem Fall durchschnittlich so 900 bis 1000 okay. Kilometer am Tag gemacht.
Du kennst die Herausforderungen der Almwirtschaft sehr gut. Vielleicht fangen wir am Anfang ein bisschen, schauen wir jetzt ein bisschen da hinein. Die Almwirtschaft verändert sich sehr stark in Europa, auch in Österreich. Es gibt Initiativen, das wieder in den Griff zu bekommen. Wo sind so die großen Stellschrauben, die Herausforderungen aktuell?
Also ich glaube, eine große Herausforderung ist sicher, dass in den letzten Jahren und wahrscheinlich Jahrzehnte einfach die Auftriebszahlen zurückgehen. Also es kommen einfach immer weniger Tiere auf die Alm. Und das hat natürlich ökologische Folgen. Also es wachsen die Almflächen zu.
Die Biodiversität nimmt dadurch ab.
Genau, die Biodiversität nimmt ab, weil natürlich diese Landschaft, also die Kulturlandschaft, die wir auf die Almen haben, die ist ja gewachsen mit der extensiven Beweidung. Mhm. Und wenn man diese extensive Beweidung jetzt aufgibt, dann bedeutet das natürlich, dass sich die Vegetation verändert. Und in Führregionen heißt es, dass es zu einer Verbuschung kommt. Also da drängt dann die Latschen oder die Grünerle oder andere Pflanzen, die einfach sehr dominant sind, nehmen diese Flächen ein und die Almfutterflächen gehen zurück. Mhm. Und man sieht eben da auch einen Zusammenhang mit dem Rückgang der Biodiversität.
Warum gehen die Almauftriebszahlen zurück?
Ich denke, das hat wahrscheinlich mehrere Ursachen. Zum einen glaube ich, dass sie einfach die Höfe verändern, also die Landwirtschaft an sich. Gerade wenn man vielleicht auf die Schafe schaut, dass früher die Schafe so im Betrieb irgendwo ein bisschen mitgelaufen sind und dass sie manche Betriebe einfach überlegen oder diese Schafhaltung dann aufgeben haben, die halt so nebenbei Betriebszweige.
Also Rind plus Schaf oder
genau,
so.
Zum Beispiel.
Das gibt es weniger, ja, Spezialisierung.
Genau. Mhm. Das oder dass einfach auch die Möglichkeit hat, dass die Betriebe im Tal unten Flächen, mehr Fläche zur Verfügung haben, die sie bewirtschaften können und darum sieht dieser hohe Aufwand eigentlich nicht mehr auszahlt, dass man die Tiere auf die Alm bringt.
Wissen, historisch war ja die Alm früher, über den Sommer waren die Tiere auf den Almen, damit man das Hoffutter für genau. den Winter gehabt hat, weil man wenig Fläche gehabt hat.
Genau.
Und durch den Strukturwandel werden natürlich weniger Betriebe, auch in Österreich.
Genau.
Und damit werden Flächen herunten auch frei. Und dann ist der größere Aufwand auf der Alm vielleicht ein zu großer
genau.
Aufwand.
Mhm. Und natürlich geht's beim der Strukturwandel bedeutet ja irgendwo auch, dass die Höfe, die dann bleiben, werden ja tendenziell größer. Mhm. Und das hat dann einfach auch einen wirtschaftlichen Aspekt, ob sie es auszahlt, die Tiere auf die Alm zu bringen oder nicht. Genau. Ein anderer Grund ist sicher auch verminderte Arbeitskräfte am Hof. Also ich denke mal, früher, also so vor 50 Jahren, waren wahrscheinlich so die jungen Menschen mit 15, 16 sind die schon auf die Alm aufgeschickt worden, um die Arbeit zu machen. Und ich glaube, dass diese Arbeitskraft auf den Höfen einfach auch reduziert ist und dass sich das dann natürlich auch nicht mehr so gut ausgeht.
Gibt es Personal für Almen, freies? Gibt es ein Hirtenüberangebot in Österreich?
Überangebot glaube ich nicht. Nein, ich glaube, qualifizierte Hirten und Hirtinnen sind, glaube ich, schon tatsächlich ein Mangel.
Mhm. Wie schaut es mit dem Wissen aus zu allem? Wirtschaft, zu den Herausforderungen, zu dem, was du oben gemacht hast?
Also ich glaube, es ist schon noch vorhanden, das Wissen. Es ist vielleicht zum Teil oder ein Teil von dem Handwerk ist sicher verloren gegangen und das müssen wir uns woanders herholen wieder oder wieder neu erlernen. Es gibt ja neues Wissen, das jetzt gut auf die Almen gebraucht werden kann. Genau. Da ist sicher nur Nachfrage an Hirtinnen. genau. Und eine andere Herausforderung momentan ist sicher auch noch, sind die großen Beutegreifer, die gerade speziell für die kleinen Wiederkäuer eine Rolle spielen.
Das ist, was zählt da dazu zu den großen Beutegreifern?
In erster Linie in Österreich hat der Wolf, in manche Regionen auch der Bär, Luchs und Goldschakal kommen da dazu.
Du hast ja auch Wolfkontakt genügend in der Schweiz gehabt, oder? Du kannst den Wolf spüren, habe ich vernommen.
Genau, also ich habe nie einen gesehen, es hat dann nie einen Angriff auf meine Herde gegeben, aber ich war immer vorbereitet drauf und habe auch immer geschaut, dass die Zäune gerade für die Nacht sehr gut waren und habe mir schon auch gut überlegt, okay, was wäre wenn, was würde ich in einem Fall eines Wolfs angehen.
Und du hast aber auch Kontakt gehabt zu Leuten, die betroffen waren, oder wo die wieder gerissen worden sind, denen geht es nicht besonders gut, oder damit?
Genau, also ich kenne einige KollegInnen, die das erlebt haben, und das ist kein schönes Erlebnis. Also ich denke mir, gerade als Hirtin ist man sehr verbunden mit den Tieren, auf die man schaut, man trägt ja sehr hohe Verantwortung und das ist natürlich sehr deprimierend, wenn sowas passiert.
Und, ja. Und wenn man mit Bäuerinnen und Bauern redet, dann ist oft der Wolf auch so ein Punkt, wenn wir vorher geredet haben, es wird weniger aufgetrieben. Der oft Auslöser ist es nicht mehr zu tun, oder?
Genau, es macht natürlich den Aufwand nur ein bisschen größer, wenn man dann Herdenschutz auch noch machen muss. Ja, ich glaube, es ist auch einfach ein sehr emotionales Thema überhaupt in der gesamten Gesellschaft. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht die einzige Herausforderung, die wir in der Alpwirtschaft haben momentan.
Wir möchten ja im heutigen Podcast ein bisschen über die gelenkte Weideführung sprechen, weil ihr da forschungsmäßig unterwegs seid, weil du viel Erfahrung dazu hast. Mhm. Vielleicht erklärst du uns das gelenkte Weideführung auf der Alm. Mhm. Warum ist das von Interesse? Warum kommt das Thema jetzt besonders, nicht nur in Österreich? Was versteht man darunter?
Also gelenkte Weideführung heißt ganz einfach, dass ich den Tieren auf der Alm vorgib, wo sie fressen und wo nicht oder wie lange sie wo fressen. So. Traditionell ist es in Österreich bei der Schafalpung momentan so, dass es einen freien Weidegang gibt. Mhm. Das heißt, die Tiere kommen im Frühling auf die Alm, dann gibt es jemanden, der regelmäßig schauen geht und die Tiere zählt, aber es gibt keine Zäune oder vielleicht natürliche Grenzen. Genau, aber es gibt ihnen niemand konkret vor, wo sie eben weiden. Mit der gelenkten Weideführung, das kann jetzt Behirtung sein zum Beispiel, dass wirklich jeden Tag ein Hirtin mitgeht oder ein Hirte und die Tiere halt auf die Weideflächen bringt. Mhm. Es kann aber auch bedeuten, dass ich sektorale Beweidung habe.
Das heißt, Koppeln habe auf der Alm mehr oder weniger und die gezielt.
Genau, ich kann halt meine Weidefläche einteilen in verschiedene Sektoren und die Tiere dann je nach Futterangebot und so weiter treiben.
Warum ist das zunehmend ein Thema jetzt, gelenkte Weideführung? Weil ich weniger Tiere habe?
Zum einen ja, weil ich halt dann mit den wenigen Tiere, also wenn ich halt zu wenig Tiere auf der Alm habe, dann muss ich mir wahrscheinlich früher oder später die Frage stellen, okay, welche Flächen auf der Alm möchte ich gerne halten und welche sind vielleicht weniger wertvoll für die Beweidung.
Überspitzt formuliert, wenn ich zu wenig Tiere habe und keine gelenkte Weideführung mache, dann wird es mir passieren, dass ein Großteil der Almen verbuschen wird in meinem Bereich, weil eben nicht gelenkt beweidet wird und nicht gelenkt zurückgedrängt wird. Ich habe viel mehr Fläche dann offen zu halten, oder?
Genau. Also im Prinzip habe ich dann zwar relativ viel Fläche, aber auf dieser großen Fläche geht die Futterqualität zurück.
Ja. Ich fahre das System langsam nach unten, oder?
Genau. Und schlussendlich wird es halt verbuschen, je nachdem, auf welcher Höhenlage ich bin natürlich. Unter der Waldgrenze wird es schneller verbuschen als über der Waldgrenze.
Und warum hilft mir da die gelenkte Weideführung?
Weil ich da eben ganz gezielt die Tiere auf die Fläche bringen will, kann. Und
die offen halten will.
Die offen halten will, die bewirtschaften will, die vielleicht für die Bewirtschaftung auch sehr viel Sinn machen, weil es leicht zugänglich sind, weil dort Wasser ist und so weiter. Oder auch, weil ich dort gut Herdenschutz machen kann. Mhm. Und kann dann ganz gezielt diese Fläche offen halten und dadurch auch die Futterqualität halbwegs gut halten. Und dann muss ich halt quasi darauf verzichten, also auf die restlichen Flächen
okay.
verzichten.
Jetzt habe ich eine Spezial-Zwischenfrage. Könnte ich gelenkte Weideführung sagen, okay, ein Jahr beweide ich diesen Bereich nicht und im nächsten Jahr komme ich erst wieder, weil ich habe nur die Hälfte der Tiere.
Mhm. Genau zu dem Thema planen wir gerade einen Versuch.
Okay, ah, schön.
Da in der Region, wo wir uns genau diese Frage stellen, nämlich wenn ich jetzt eine Fläche mit die Schafe gut ausgrase im Jahr 1 und im Jahr 2 gar nicht und im Jahr 3 wieder gut ausgrase, heute kann ich dann über die Zeit diese Fläche besser behalten, als wie wenn ich es jedes Jahr höchst extensiv beweide.
Das ist die Forschungsfrage.
Genau.
Bin gespannt, was da rauskommt.
Ja.
Genau. Okay, kommen wir wieder zurück. Gelenkte Weideführung.
Also ein großer Vorteil ist natürlich auch, dass die gelenkte Weideführung die Basis für den Herdenschutz ist. Ich kann nämlich nur Herdenschutz machen, wenn ich weiß, wo meine Tiere sind. Wenn die jetzt auf einem großen Gebiet weit verstreut sind, die bleiben ja oft nicht zusammen, sondern teilen sie in kleine Gruppen auf und bleiben auf ihre Plätze, die sie halt gewohnt sind. Dann, wenn Wolfspräsenz ist, dauert es viel länger, diese Tiere zusammenzubringen. Und sie sind sich auch nicht gewohnt, dass sie zusammengebracht werden. Das heißt, das ist ein relativ großer Aufwand. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel als Hirtin, wie ich es letzten Sommer gemacht habe, jeden Tag mit den Tieren unterwegs bin, und in der Nacht gebe ich es in einen Pferch oder in der Nachtweide zum Beispiel, dann sind die in der Nacht geschützt und ich habe es in der Früh beieinander und kann wieder mir auf den Weg machen.
Okay.
Genau, das okay. Gleiche gilt auch für sektorale Beweidung. Ich weiß, sie sind in diesem Sektor. Man kann zum Beispiel, man muss es ja nicht jede Nacht pferchen, man kann es ja pferchen, wenn Wolfspräsenz ist.
Du hast ja gelenkte Weideführung gemacht. Auf was schaut man da so, wenn man jetzt mit Hunden hast du gearbeitet und wie im Jahresverlauf? Hast du die Höhenschichtlinien unterschiedlich beweidet? Sonnenseite, Schattenseite, Feuchtstellen? Mhm. Auf was ein guter Hirte, auf was schaut er da? Hirtin?
Naja, ich glaube, eine wichtige Grundlage ist halt, dass genügend Futter da ist. Also ich glaube, man stützt sich das oft der Besitzer einfach vor, dass man da jetzt eine Hirtin zu einer Herde stützt, die das überhaupt nicht gewohnt ist. Weil es braucht einen Gewöhnungsprozess und der kann auch mehr als einen Sommer dauern.
Gewöhnungsprozess?
Der Herde.
Das der heißt, Herde an dich? Oder?
An mich, an die Hunde, an das Zusammenbleiben. Also zum Beispiel auf dieser Tiroler Alm, wo ich war, da war ich im dritten Jahr vor der gelenkten Weideführung, davor war freier Weidegang. Und ich habe es immer noch gemerkt, dass einzelne Tiere genau wissen, wo sie hinwollen, weil es halt die Stellen kennen, wo es gut ist. Und dann merkt man halt, die ziehen plötzlich weg. Und dann muss man es wieder zuüberholen.
Also weil so, du willst die Stellen noch jetzt nicht beweiden, sondern genau, sie sollen jetzt endlich einmal...
Sie sollten ja eine Herde sein,
damit ja, das gut ist. Und das beweiden, was du mit der Großen willst,
genau,
oder?
Genau. Und das ist ein Gewöhnungsprozess und der kann unter Umständen auch einfach ein paar Jahre dauern. Und es kann natürlich, also es ist sicher so, dass dieser Gewöhnungsprozess auch mit einem gewissen erhöhten Stress einhergeht von der Herde. Und das bedeutet halt auch, dass die Zunahmen in den ersten Jahren wahrscheinlich weniger sind. Und erst mit der Zeit, wenn sie es gewohnt sind, werden die Zunahmen wieder mehr. Oder Gewöhnungsprozess auch an den Hund. Also man kann nicht einfach einen Hund in die Herde schicken und alles ist super. Die Schafe müssen, wir sagen, da gehundet werden. Das heißt, da gibt es Auseinandersetzungen, da gibt es Reibungen und der Hund muss sie durchsetzen, weil sonst kann ich nicht arbeiten mit dieser Herde. Prinzipiell schaue ich natürlich, dass ich die Höhenlinien entlang gehe, also im Frühling weiter unten, weil da das Gras natürlich viel früher da ist. Aber natürlich muss ich auch schauen, dass ich an die ganzen Flächen, wo ich bin, auch genügend Wasser habe.
Und die Wasserstelle limitiert das auch.
Genau. Dann brauche ich natürlich auch die Möglichkeiten zu pferchen.
Also pferchen tust du in der Nacht?
sozusagen. In der Nacht.
Oder hast du gemacht?
Mhm. Genau. In der Nacht haben wir gepfercht. Da braucht es halt auch Flächen, wo das möglich ist, dass sie die Tiere auch hinlegen können in der Nacht.
Und war der Pferch bei deiner Hütte oder hast du gezeltet oder genächtigt bei der Herde? Wie war das so?
Wir in dem Fall war das Gebiet sehr groß, also 1200 Hektar, glaube ich. Und wir haben 3 Hütten gehabt. Okay. Und sind während dem Sommer quasi weitergewandert. Und wo es möglich war, haben wir den Pferch schon in der Nähe von der Hütte gemacht, weil man da halt einfach nur mal viel aufmerksamer sein kann. Und auch wenn es Hütehunde sind, reagieren sie trotzdem, wenn irgendwie Unruhe ist.
Also auch wenn es Hütehunde sind, was willst du damit sagen? Es gibt Hütehunde und es gibt Herdenschutzhunde. Willst du mir das damit sagen?
Genau.
Erklär mir das vielleicht.
Also Herdenschutzhunde sind wirklich da, um die Herde zu schützen. Das heißt, die leben eigentlich vom Welpenalter an in der Herde. Also sie identifizieren sich so ein bisschen mit den Schafen. Und haben auch gar nicht so einen ganz engen Kontakt mit Hirtinnen. Also sie haben schon einen Kontakt, aber sie arbeiten nicht auf meine Kommandos.
Okay.
Während Hütehunde sind zum Treiben da, da gibt es jetzt
ganz die kannst du sehr gut steuern, oder?
Genau, also
ich kommuniziere
mit denen, gebe ihnen Kommandos wie rechts, links, geradeaus, schnell, langsam. Damit ich einfach die Herde lenken kann, aber sie kommen in der Nacht mit mir mit und sie sind nicht da, um die Herde zu schützen.
Okay, also so ein Schutzhund ist eigentlich etwas schwerer Händelbareres, oder? Kann man das sagen? Ein Hütehund ist eher dir zutraulicher? Und
ich glaube, es hängt sehr davon ab, wie man einen Herdenschutzhund aufzieht. Also ich würde damit nicht sagen, dass die keinen Sozialkontakt haben. Ich glaube, das ist sogar wichtig. Weil ja, wenn man jetzt bedenkt, man hat Herdenschutzhunde in einem Wandergebiet, dann ist es ja wichtig, dass die diese Begegnungen kennen mit Menschen. Ich habe selber noch nie mit Herdenschutzhunden gearbeitet, aber eine Freundin von mir hat zum Beispiel gesagt, sie streichelt die schon, aber sie sendet es auch relativ schnell wieder zurück zur Herde, weil sie nicht will, dass die dann am Abend mit ihr nachgehen zur Hütten. Also die müssen wirklich bei der Herde bleiben.
Okay.
Da muss man irgendwo dann Distanz haben, eine gewisse Distanz, damit sie sich weiterhin mit der Herde identifizieren.
Jetzt gehen wir wieder zurück. Weideführung. wo hast du wann geweidet im Jahresverlauf? Du hast gesagt, du hast die Höhenschichtlinie genutzt, du hast geschaut, dass Wasser ist, dass natürlich ein Futter ist. Das sind so die Hauptkriterien.
Ja, ich schaue natürlich auch, wie das Gelände ist. Man kann nicht in jedes Gelände bei jedem Wetter rein.
Hat es mit Parasiten auch was? Schaut man auf Parasitenrisiko auch ein bisschen?
Jetzt in dem Fall war das nicht so ein Thema, weil die Fläche so unendlich groß war und wir ja eigentlich auch für die Fläche zu wenig Tiere gehabt haben. Okay. Also es war keine Gefahr der Überweidung. Aber insgesamt ist es sehr wichtig, gerade bei einer gelenkten Weideführung, dass die Tiere, die auf die Alm kommen, gesund sind. Gerade wenn die Tiere von verschiedenen Betrieben kommen.
Das heißt, der Start ist schon ganz entscheidend, oder? Weil wenn ich es zusammenfange und wenn ich es mischt.
Genau, eigentlich ist der Winter schon entscheidend. Mhm. Also wenn auf die Heimbetriebe soll hohe Tiergesundheit sein, weil die Gefahr natürlich, wenn jetzt da 10, 20, 30 Betriebe zusammenkommen mit allen Schafen, dass sie diese Krankheiten natürlich schneller verbreiten, weil die Tiere ja viel kompakter sind als im freien Weidegang. Das kann man aber schon lenken und ich glaube, das kann man vor allem dann lenken, wenn die Betriebe über die Jahre gleichbleibend sind. Ich glaube, schwierig wird es, wenn jedes Jahr neue Betriebe dazukommen. Weil dann gibt es halt immer wieder so Gewöhnungsphasen, die natürlich auch auf die Krankheiten auch betreffen.
Jetzt hast du sehr viel daheim gelernt, aus deinen Erfahrungen in Norwegen, beim Studium. Wie schaut es mit dem Wissen aus zur Almwirtschaft, zur gelenkten Weideführung, zum Umgang mit Tieren auf Almen? Wird es weniger, weil immer weniger Leute werden, die das noch tun? Wie siehst du es aktuell in Österreich?
Also ich habe da jetzt gerade ein bisschen mehr Bezug zur Schweiz, weil ich da die meiste Zeit war. Und ich finde, da ist das Wissen schon sehr vorhanden und es wird auch viel gemacht. Also da gibt es auch in der Schweiz irgendwie starke Netzwerke, wo man sich mit anderen Hirten und Hirtinnen treffen kann oder auch virtuell treffen kann, einfach um sich auszutauschen, weil gerade Hirtinnen im Sommer eben auf die Almen sind und wenig Möglichkeiten haben, sich gegenseitig zu besuchen oder so. Darum finde ich das einfach extrem wichtig, dass dieser Wissens- und Erfahrungsaustausch möglich ist. In Österreich ist das noch weniger, soweit ich den Einblick habe. Ich habe jetzt gerade mit ein paar Kolleginnen von mir ein Netzwerk gegründet für Hirtinnen und Sennerinnen, weil wir eben finden, dass das so wichtig ist. Auch in unseren Nachbarländern gibt es Ausbildungen. Also die Schweiz zum Beispiel hat so einen Lehrgang für Schafhirtinnen, Südtirol auch seit neuestem und in Deutschland gibt es überhaupt eine Lehre zum Schäfer oder Schäferin. Und jetzt habe ich das auch da in Rambeck-Gumpenstein, möchte das in Angriff nehmen, dass wir da in Österreich auch so eine Ausbildung für Hirtinnen, für kleine Wiederkäuer aufbauen. Genau.
Okay.
Gemeinsam mit dem Österreich-Zentrum Beowulf Lux und mit der Universität für Bodenkultur.
Warum startet das Projekt?
Also wir sind jetzt quasi in die Startlöcher, sind da am Planen und wir möchten gern im Frühjahr 2025 starten.
Wie kann ich mir das vorstellen, diesen Kurs? Oder ist das eine mehrjährige? Habe ich dann einen Abschluss, ein Zertifikat? Oder?
Die Idee ist, dass wir diesen Kurs modular aufbauen wollen. Das heißt, wir planen 6 Module zu unterschiedlichen Themen. Also ein Modul wird zum Beispiel die Arbeit mit Herdengebrauchshunden sein oder ein Modul ist Herdenführung oder Weidemanagement. Also ich setze jetzt diese Module zusammen und wir möchten, also insgesamt wird es ca. 100 Stunden sein. Und wir möchten das schon gern, wir möchten schon gern die Möglichkeit bieten, dass man mit einem Zertifikat abschließen kann. Und planen auch, diese Ausbildung in den nationalen Qualifikationsrahmen zu bringen, damit das quasi ja irgendwo so ein bisschen ein Gewicht hat, wenn man diese Ausbildung macht.
Das heißt, ihr versucht das bestehende Wissen weiterzugeben, neues Wissen zu generieren, genau. Oder? Und das auch international ein bisschen zu vernetzen, was von außen reinkommt. Also die Schweiz ist scheinbar sehr weit, oder?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass in der Schweiz sehr viel tut. Und ja, wir planen schon, dass wir da mehrere Fachreferentinnen zu Wort kommen lassen in dieser Ausbildung. Und was mir auch sehr wichtig ist, dass wir wirklich Praktiker und Praktikerinnen in die Ausbildung einladen, weil dieses Handwerk, sage ich, ist einfach, das baut sehr viel auf Erfahrungswissen auf. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass da wirklich Hirten und Hirtinnen dabei sind und auch unterrichten oder zumindest über ihre Erfahrungen.
Und es ist ja wichtig, dass das Wissen weitergegeben wird, oder?
Ja, ich glaube schon. Also es ist ja, die Almwirtschaft ist ja nicht nur gut für die Biodiversität, sondern es ist ja auch Lebensmittelproduktion und
Kultur.
Es ist auch Kultur, ja. Und für mich ist das halt irgendwo so eine Form der Landwirtschaft, wo ich unterstützen möchte. Und das sind halt auch hochwertige Lebensmittel, die ich einfach auch gerne konsumieren möchte. Also das ist für mich halt auch ein großer, also ein wichtiger Aspekt.
Wenn ich mich dafür interessiere, an so einem Kurs, wo kriege ich Informationen, wann kann ich mich anmelden?
Die Anmeldung sollte sehr bald schon funktionieren. Also spätestens im Herbst oder Anfang September möchte man das ermöglichen. Und die Informationen gibt es da bei uns am Rambeck-Gumpenstein.
Das heißt, du willst auf der Homepage so, was machen dazu,
genau,
oder?
Ja, es gibt auf der Homepage, werden wir da
oder bei dir direkt.
Man kann mir auch direkt anrufen oder E-Mail schreiben. Genau. Ja.
Okay. Ja, Maria, wir waren heute ein bisschen in der Schweiz auf den Almen in Österreich. Wir haben von dir einiges erfahren dürfen. Dafür möchte ich dir Danke sagen, auch für deine Arbeit. Ja, ist sehr wertvoll. Danke, ja. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich, dass Sie zugehört haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen würden, wenn es Ihnen gefallen hat, andere einzuladen, auch zuzuhören und zuzusehen. Und es gibt auch weitere Podcasts zur Almwirtschaft. Andreas Bohner haben wir über die Almvegetation gesprochen. Schauen Sie auch dort hinein, hören Sie hinein. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute, einen schönen Sommer und auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raum mit Kupfernstein.